Hier ist Rex. Ich habe Schlachten überlebt, Brüder verloren, aber meine Stimme behalten. Meine Stimme in dieser Galaxis gehört Martin Kessler. Willkommen beim Heir to the Empire Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heir to the Empire mit Galactic Voices, wo es um die Stimmen der Star Wars Welt, aber auch der Synchronwelt im Allgemeinen geht. Und ich bin der Dennis, heute an meiner Seite eine Stimme, die ihr zuhauf im Star Wars Universum schon gehört habt. Er spricht nicht nur einen, er spricht mehrere Millionen Klone, vielleicht nicht auf einmal, aber es ist etwas, was ihm wahrscheinlich auch immer wieder gesagt wird. Ich habe heute an meiner Seite Martin Kessler. Hallo Martin, ich grüße dich.
Hallo Dennis. Hallo.
Ja. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du ein bisschen mit mir über deine Arbeit sprechen magst.
Gerne, jetzt hast du ja endlich geklappt.
Ja, ist genau. Wir hatten Ende letzten Jahres, hatte ich mal angefragt, da hieß es, du bist voll im Stress und das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, du hast immer viel zu tun.
Ja, das ist gerade gar nicht mal sprechen, sondern ich bin gerade als Dialogregisseur und teilweise Autor von The Pit schwer beschäftigt. Das ist wirklich eine Produktion, die ist sehr herausfordernd.
Die ist sehr herausfordernd, okay. Aber dann wollte ich einfach mal mit der ersten Frage direkt ins Haus fallen. Oder vielleicht auch ein bisschen mit einer Art Vorstellung. Also wie würdest du dich selbst vorstellen? Wer bist du eigentlich? Wer ist Martin Kessler?
Ich bin ein einfacher Mann, der seinen Weg ins Synchronstudio geht.
Sehr gut.
Ich bin seit 30 Jahren oder sowas nur noch Synchronsprecher, Dialogbuchautor, Dialogregisseur, Sprecher in allen möglichen Bereichen. Mit großer Freude nach wie vor, weil es immer wieder eine neue Herausforderung ist. Theater mache ich gar nicht mehr. Einerseits bedauerlich, andererseits wann? Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so viel zu tun habe. So, ja, ich bin halt ein Synchronsprecher da. Und Grundlage ist für mich halt die Schauspielerei und der Respekt vor den Rollen, die man spricht oder den Produktionen, die man macht. So.
Du hast auch eine klassische Schauspielausbildung im Ursprung gemacht?
Ja. Ich habe ein paar Jahre als Schauspieler gearbeitet, dann habe ich nebenbei, weil man wird als anfänger Schauspieler nicht sonderlich luxuriös bezahlt und dachte, mach mal nebenbei, sieh mal zu, dass du ein paar Mark noch nebenbei verdienst. Und dann bin ich zum Synchron gegangen und da habe ich dann sehr schnell Rainer Brandt aus der damals noch sogenannten Menge rausgeholt, entdeckt, mich mit einer ersten Produktion völlig überfordert. Und dann war der so eine Zeit lang so ein bisschen mein Ziehvater, aber dann haben sich auch so die Wege getrennt, weil ich bin nicht unbedingt der Mann fürs Komische.
Okay.
Und dann hat eins das andere ergeben. Und dann hatte ich ganz schnell überhaupt gar keine Zeit mehr an Theater zu denken. Das war gar nicht mehr drin, weil ich so viel zu tun hatte.
Okay. Das heißt also, das Synchronsprechen, es ist ja nun mal auch ein Teil der Schauspielerei, das haben mir schon viele deiner Kollegen mitgegeben. Das war aber, als du jetzt damals gestartet hast, noch gar nicht so der Fokus. Für dich war die Schauspielerei wirklich klassisch am Theater.
Ja, das ist durch Zufall. Wollte ich eigentlich machen. Genau, ich habe dann nur gedacht, vielleicht kannst du nebenbei ein bisschen was verdienen, damit es nicht ganz so weh tut. Aber dann habe ich gemerkt, erstens, es macht mir Spaß. Zweitens, habe relativ schnell gemerkt, weil es auch andere gemerkt haben, es liegt mir. Und ehrlich gesagt, so richtig versessen war ich da schon nicht mehr auf die Bühne.
Okay. Hast du auch mal vor der Kamera gestanden?
Ja, aber selten. Mir wurde gesagt, hätte ich gut gemacht, aber ich kann mich vor der Kamera nicht ausstehen. Ich finde mich sowas von Kamera und fotogen. Aber gut, das ist immer das. Ich höre mir ja auch nie Produktionen an, die ich gemacht habe. Ich will da nie was von wissen.
Ach was?
Insofern kenne ich von den Clone Wars eigentlich nur das, was ich aus dem Studio kenne. Mehr kenne ich nicht.
Das ist ja interessant. Das wäre eine Frage für später gewesen, aber schön, dass du sie schon beantwortest. Also das heißt, deine ganzen Produktionen, egal was, also Spiele, Serien, Videos.
Kenne ich nicht.
Wow, okay.
Ich bin immer wieder auf, jetzt habe ich den Namen behalten, immer wieder noch auf Splinter Cell angesprochen worden.
Ja.
Ich habe das erstens nie gespielt, weil das macht mir keinen Spaß, ist nicht mein Ding. Sogar so, dass ich bei dieser bei diesem Kultspiel den Namen vergessen hatte. Da musste mich dann jemand beim Interview daran erinnern, wie das Ding überhaupt heißt.
Ach ja, siehst du.
Weil ich bin so, ach ja, das ist so, ich bin so ein bisschen perfektionistisch da veranlagt. Das ist überhaupt nicht gut. Und deshalb, wenn ich dann mir was angucke, anhöre, dann denke ich mir immer nur, ach Mensch, das hättest du auch besser machen können. Wäre doch kein Problem gewesen. Und das, nee, das, dem setze ich mich einfach nicht aus.
Man ist ja selbst immer der größte Kritiker von sich selbst.
Eben. Ja.
Kann ich nachvollziehen, kenne ich auch. Du hast gerade was angesprochen, du machst Dialog oder bist Dialogbuchautor und auch in der Dialogregie.
Ja, das mache ich überwiegend.
Ja.
Das ist das meiste, was ich mache.
Wie kam es denn dazu? Also ich meine, bist du da irgendwie auch reingerutscht?
Ich habe damals in der Schwarz-Weiß Perry Mason habe ich den Atlatus von diesem Privatdetektiv, der Helfer war von Perry Mason, bin ich besetzt worden, viel zu jung. Meines Erachtens heute wird man das auch nicht mehr machen, aber damals, naja. Und er fragte mich irgendwann, der Regisseur, sag mal, kannst du mir nicht ein bisschen was abnehmen, Co-Regie, dass du auch mal ab und zu was machst? Und dann bin ich da so mehr oder weniger reingerutscht als Co-Regisseur. Und dann gab eins das andere und dann kamen immer mehr Aufträge. Und ja, ich habe mich, wie soll ich das sagen, nie um irgendwas bemüht. Ich habe nie,
Gott sei Dank, ist dir ein bisschen Schoß gefallen.
Ich habe nie Klinken putzen müssen. Ich hab nicht meine Vita. Also wenn jetzt irgendeine Firma von mir eine Vita haben wollte, ich habe keine, die müsste ich erstmal anfertigen.
Wow. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, das machst du überwiegend jetzt im Dialogbuchbereich, was ist so der Reiz? Also was ist das, was dich da am meisten...
Ach, ich merke einfach, also Texterei kann ich zwar, macht mir aber keinen Spaß, aber das Arbeiten mit Leuten macht mir großen Spaß, weil ich habe gemerkt, ich habe ein ganz gutes Händchen dafür, Wege abseits von 0815 aufzuzeigen, was den Leuten dann auch Spaß macht. Die werden, also nicht allen natürlich, denen, die reinkommen, was sagen, uff sagen und am besten schnell wieder weg sind. Denen macht es natürlich keinen Spaß, wenn sie gefordert werden. Aber die Bock drauf haben, ich glaube, die arbeiten ganz gerne mit mir, weil sie auch wieder neue Seiten an sich entdecken. Und ich versuche immer dem Original so gerecht wie möglich zu werden als Deutsche. Als eine Umsetzung ins Deutsche. Also eine billige Kopie funktioniert ja nicht. Wir müssen ja, man muss ja immer mit den Persönlichkeiten der einzelnen Schauspieler das erreichen, was der da oben macht. Und der da oben, die sind halt die absolute Richtschnur. Und ich muss echt sagen, mir macht es Spaß, da immer wieder noch ein Quäntchen näher ranzukommen an das, was da oben passiert und die Leute dahin zu bringen, dass sie nicht immer den einfachsten Weg gehen.
Mhm. Hast du da auch was mit der Besetzung zu tun?
Überwiegend, ja. Also wenn es Feststimmen sind oder von der Redaktion mir was vorgegeben wird, dann kann ich natürlich nichts machen. Aber in der Regel suche ich dann schon, also auch für ein Casting suchen wir dann zusammen mit der Synchronfirma, mit der Produktionsleitung, die Leute aus, die wir zum Casting einladen, die dann möglichst alle auf so einem Level sind, dass ich sagen kann, ja, ich kann mit allen leben. Egal, wofür die sich entscheiden, das ist eine Geschmackssache. Aber alle sind auf einem Niveau, mit dem ich wunderbar leben und arbeiten kann. Also ganz, ich kann mich erinnern, dass es ganz früher wirklich so war, naja, da nehmen wir zwei Gute und einen Schlechten. Und ich weiß nicht, wie oft ich es erlebt habe, dass dann wegen der Stimmfarbe sich die Redaktion der Auftraggeber für den Schlechten entschieden hat. Die natürlich davon ausgehen, der kann das. Aber Stimme alleine reicht ja nicht.
Das ist richtig. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal sagen lassen. Stimme alleine ist, eine schöne Stimme zu haben,
schöne
ist das
Stimme
eine.
Stimme ist schön, aber mit dem muss man umgehen können. Also
richtig.
Ja.
Das ist etwas, das ist der Tenor, der bei euch auch durchgeht, durch die Synchronlandschaft. Das macht ja auch Sinn, klar. Eine Frage noch zu deinem Beginn. Kannst du dich noch an deine allererste Sprechrolle erinnern? Also du hast gesagt, du bist besetzt worden und warst nicht ganz glücklich am Ende mit.
Nee, da war ich, da hatte mich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so eine Familienkomödie. Rainer Brandt in der Hauptrolle, seine Frau als meine Mutter, sein Sohn noch irgendwie, also die ganze Familie Brandt war da mit drin und noch Martin Schmitz als mein Bruder, der hat damals in dieser Serie Billy Crystal gesprochen. Und ich war völlig überfordert, weil ich überhaupt noch gar keine Routine hatte und noch gar nicht wusste, wie das läuft. Und bei Rainer Brandt war eben natürlich alles locker vom Hocker da. Der hat dann während des Sprechens hat er improvisiert und synchrone Texte draufgepackt. Das war schon abenteuerlich. Das war so die erste Erfahrung, weil ich dachte, was mache ich hier? Hilfe, 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 Hilfe. Und wenn einer nur geatmet hat, ein bisschen tiefer, da war ich schon völlig verunsichert und fix und fertig mit Schweißausbrüchen und um Gottes Willen, die schmeißen mich doch gleich raus. Ich kann das doch gar nicht.
Oh nein, na gut, hat sich ja dann entwickelt.
Hat sich entwickelt, aber so die Anfänge waren eher angstbesetzt.
Klar, okay, okay.
Natürlich.
Jetzt hast du ja doch auch eine sehr markante Stimme, wiedererkennbar auf jeden Fall. Mal eine ganz blöde Frage, wirst du beim Einkaufen erkannt oder bist du schon mal angesprochen worden?
Ziemlich oft sogar. Also ich neulich wieder praktisch an der Fleischtheke.
Ach ja, okay.
Sagst du mal, sie sind doch, oh, das ist ja toll. Und beim Tanken, im Restaurant, im Laden, wenn ich was einkaufe, es kommt wirklich immer häufiger vor.
Mhm. Aber ist doch schon ein schönes Gefühl, oder?
Jein, also wenn die Leute nett mit einem umgehen und höflich sind, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann freut mich das auch, aber ich habe auch schon Sachen erlebt, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Tankstelle, ich gehe rein zum Bezahlen und die müssen sich am Tresen da, also er mit seiner Kollegin, gerade über Fast and Furious unterhalten. Und da kam nur so ein richtig Berliner: Das ist er, ich sag mal was. Was soll man denn da? Also da steige ich dann aus, sorry, da. So dann nicht.
Ja, das ist nachvollziehbar. Also das sind ja auch dann so ein bisschen die Unfreundlichkeiten, wenn man einfach, es ist ja dieses, sag mal was, wie...
Man ist dann öffentliches Eigentum und der Clown, der auf Knopfdruck da mal eben den Diesel machen soll. Also das mag ich gar nicht. Aber wenn die Leute nett sind oder dann auch nett fragen für ein Autogramm oder eine Sprachnachricht, nein, das mag ich nicht so gern, aber dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Und manchmal hilft es auch, weil man dann hier und da mal Prozente kriegt.
Ja, man kann es ja auch ausdutzen, warum nicht? Also,
warum soll ich da Nein sagen? Bitte, ich zahle gerne den vollen Preis. Da sage ich dir lieber, auch das ist aber vielen Dank, das ist aber wirklich sehr nett.
Ja. Ich finde das nachvollziehbar. Klar, wenn man die Möglichkeit bekommt und es ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, gib mir es mal günstiger, sondern du kriegst
es
offenbar dann angeboten.
Ich lege es überhaupt nicht drauf an, erkannt zu werden. Da gibt's ja so ein paar Kollegen, die da großen Wert drauf legen, erkannt zu werden. Also so laufe ich überhaupt nicht rum. Aber ich bin halt mit ein paar anderen Kollegen noch, hat die Stimme halt einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Das ist nun mal so.
Das ist richtig. Also bin ich voll bei dir. Deshalb war es für mich mal wichtig, also ich hatte es mir schon gedacht, aber wollte es trotzdem mal von der Quelle erfahren. Ja. Wenn du jetzt im Studio stehst und oder beziehungsweise vielleicht auch davor schon, du weißt, es kommt irgendwas Neues, du wirst ja auch irgendwie dann auch angefragt für eine Rolle oder für ein, wie bereitest du dich denn so auf Rollen vor? Ich meine, es ist ja mittlerweile, glaube ich, so habe ich es jetzt auch schon von vielen gehört, gar nicht mehr so einfach, irgendwas im Vorfeld überhaupt zu sehen.
Richtig. Richtig. Ja,
also ist das eher wirklich dann intuitiv im Studio oder hast du eine Möglichkeit?
Das meiste ist intuitiv im Studio. Ganz selten mal kriegt man einen Film vorher zu sehen. Das wird immer seltener. Ein paar Sachen habe ich jetzt vorher gesehen und der Rest ist intuitiv im Studio. Es geht gar nicht anders.
Okay. Früher war es anders, heute ist es jetzt so. Ist das was du vermisst?
Naja, es ist schon manchmal sehr hilfreich, wenn man vorher den Film geguckt hat. Dann weiß man ungefähr, was lang geht. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn als letztes überhaupt vorher gesehen? Ich weiß es nicht
das
mehr.
Das weiß ich auch nicht.
Ja, nein.
nee, hat mir keiner gesagt.
Ah, das ist ja eine scheiß Vorbereitung.
Ich weiß, ich ärgere mich jetzt auch gerade total.
Also ich kann mich nur daran erinnern, weil das so kurios war, wenn man dann so die unfertigen Filme vorher sieht, wo noch CGI, wo das alles noch nicht fertig ist. Ach ja doch, der letzte war Fast and Furious, den habe ich vorher gesehen, oder war das nur ein Teil? Nee, war das gar nicht. Nee, das ist ja 100 Jahre her, ein Star Wars Film, den haben wir dann noch im kleinen Kino da geguckt und die anderen, die habe ich dann zu Hause gesehen mit Code und Wasserzeichen drin und Kopierschutz und hast du nicht gesehen. Aber diese Star Wars, den fand ich ganz beeindruckend zu sehen, wie die dann da durch die Kulissen gerast sind auf klappernden Bodenbrettern und auf Holzdielen lang. Und dann kam alles eben, der Rest ist auch schon damals im Computer entstanden.
Ja, es ist ja seit Episode, also seit 1999 spätestens, also Episode 1, 2. Ich meine, für dich war ja dann Episode 2 relevant, weil da die ersten Klone aufgetaucht sind. Aber da gab es ja schon, da war ja schon alles irgendwie da sehr, sehr viel mit CGI und so verarbeitet. Genau. Wie ist das denn für dich gerade bei so Rollen, die vielleicht auch die emotional ein bisschen intensiver sind? Ist das... Es gibt ja, also ich habe das jetzt so gehört, Emotionalität oder auch so körperliche Szenen, man ist ja dann auch im Studio und dann ist ja richtig das Schauspiel auch hinter dem Mikrofon. Hast du da eine lustige Anekdote? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also ich habe jetzt gehört, es gab schon Leute, die haben ein Bett dann plötzlich im Studio stehen gehabt, weil vieles ein Bett
hat. Das hatte ich auch schon mal. Der war irgendwie unter Trümmern eingeklemmt und dann haben sie da mir so ein Feldbett hingelegt. Weil man wirklich anders klingt im Liegen, klar. Ja. Und wenn ich nicht angestrengt genug geklungen habe, weil ja Trümmerteile auf dem Brustkorb lagen, dann haben sie mir gedroht, einen schwergewichtigen Kollegen zu holen, der sich auf mich draufsetzt.
Okay. Wie reagiert man dann? Ich versuche alles, bitte nur nicht.
Naja, das ist dann lustig natürlich, klar.
Klar, ja.
Aber das ist lange her, dass das war. Nee, also was ich ganz gut finde, ist, dass mittlerweile das Pult, an dem man sich früher festgehalten hat und gerne so unbeweglich geworden ist körperlich, dass das weg ist, dass man sich ein bisschen freier bewegen kann und dann eben auch muss, dass die Bewegung einfach auch hörbar wird.
Okay.
Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Das finde ich ganz gut. Also dass man unwillkürlich mitmacht, wenn man es ernst meint, das ist klar. Man darf nur halt nicht so eine riesen körperliche Veranstaltung vom Mikro machen, dass man das hört. Dass man auf dem Boden rumtrampelt oder die Knochen knacken oder die Gelenke knacken, das sollte man dann besser nicht hören. Aber man macht ja unwillkürlich mit, um da in das Körperliche reinzukommen.
Ja klar, es ist ja trotzdem ein Schauspiel, auch selbst wenn man nur deine Stimme am Ende hört.
Trotzdem, man ist ja als Schauspieler vor dem Mikro. Ja. Dieser Begriff Synchronschauspieler, ich persönlich brauche es nicht, weil das ist für mich die Voraussetzung, als Synchronsprecher zu arbeiten.
Okay.
Auch wenn es jetzt in vielen Fällen nicht mehr so ist, aber gut.
Ja gut, aber es gehört halt dazu.
Das ist für mich die Grundlage, weil da oben sind auch Schauspieler, die wissen, was sie tun. Und dann sollte bitteschön der vor Mikro auch wissen, was er tut.
Ja, macht Sinn, ja. Jetzt hatten wir ja schon, oder jetzt haben wir gerade so gesagt, ein paar Veränderungen, hast du gesagt, schön, dass dieses feste Pult da nicht mehr steht. Was hat sich denn in den letzten Jahren für dich verändert, wo du sagst, das vermisse ich? Oder wo du sagst, und das finde ich besonders gut?
Naja, das Arbeitstempo ist sehr hoch geworden natürlich durch die Digitaltechnik, völlig klar. Man muss nicht eben mit einer Kassette vorspulen oder mit Filmstreifen, die eingelegt werden, im Projektor arbeiten. Das geht alles rasend schnell. Was ich sehr bedauere, ist, dass die Leute nicht mehr zusammen vor dem Mikro stehen, nur noch einzeln. Da ist es dann, viele lachen schon, wenn ich immer sage, red doch mal mit deinem Gesprächspartner, führ einen Dialog, red mit dem. Die lachen schon, weil... aber ich finde es eben so wichtig. Und man hört es dann, man nimmt es ja wahr als Zuschauer, als Zuhörer, ob da ein Dialog stattfindet oder eben nicht. Ja, und das geht dann natürlich über die Vorstellungskraft. Aber das halte ich für sehr wichtig. Ich habe vor kurzem eine Produktion gemacht. Da wurde das Liebespaar von einem Paar im wirklich wahren Leben gesprochen. Und die haben wir dann zusammen vor Mikro gehabt. Das war eine wahnsinnig schöne Arbeit für alle Beteiligten. Weil das war dann auf einmal so ein Miteinander, wie wir das eigentlich gar nicht mehr kennen.
Ja.
Das hat sehr gut getan. Und das ist so schade, dass das durch die Bedürfnisse der Technik auch verloren gegangen ist. Jetzt jeder einzeln und manchmal, wenn ich dann 5 Leute in einem Take habe, dann sehe ich diesen Take 5-mal als Regisseur.
Klar. Ist dann auch Arbeit, ja.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich insofern einfacher, einen alleine synchron zu kriegen, als immer 5 Leute gleichzeitig synchron. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und die Synchronnorm, die DIN-Norm synchron, die ist, also um das wirklich synchron zu machen, die ist schon ein bisschen höher geworden heutzutage. Auch wenn es, muss man ganz klar sagen, ganz viele sehr schlechte Synchronfassungen gibt. Aber für wenig Geld kriegt man halt keinen Mercedes 500, ist so.
Kann man keine Höchstleistung.
Wenn die Auftraggeber das so nehmen und denen das alles scheißegal ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ist der Einzige, der noch sagen kann, ich finde es aber kacke, der Zuschauer.
Mhm. Und denen geht es am Ende ja auch viel, auch wenn man es manchmal.
Ja, und ich finde das auch so respektlos dem Zuschauer gegenüber. Also erstens den Schauspielern im Bild gegenüber, der Produktion gegenüber, aber auch den Zuschauern gegenüber, die Scheiße da so runter zu rotzen und das muss genügen. Mhm. Ich persönlich finde das ganz fürchterlich, aber gut, da bin ich wahrscheinlich schon ein alter Dinosaurier.
Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Also ich höre es ja von vielen und ich glaube auch als Konsument, also ich persönlich als Konsument, der sehr großer Fan der deutschen Synchronarbeit ist, ich finde auch, man merkt es halt schon, also gerade bei Produktion, wo man schon sagt, okay, da ist schon das Bild auch sehr günstig geworden. Dann hört man es da im Ton dann nochmal einen Top dazu.
Aber auch bei guten Produktionen. Also auch bei guten Produktionen ist es dann leider, steht die Synchronfassung in keiner Relation zum Original. Und das finde ich schon sehr schade. Hauptsache schnell, billig und egal. Hauptsache irgendwie deutsch. Man kann Synchron so als eigenständiges Werk hinkriegen, dass es wirklich gar nicht synchronisiert klingt. Das geht. Man muss es halt nur wollen und machen.
Richtig. Und dann muss da vielleicht auch jemand mal ein bisschen mehr Geld hinblättern, für dass das auch funktioniert. Ja, aber gar
nicht. Wir reden unterm Strich reden wir über so wenig Geld. Da geht's, wenn ich höre, nein, den können wir uns nicht leisten, da geht's um maximal ein paar hundert Euro, wenn überhaupt, eher 150 oder 200 Euro. Aber billig, frei nach Oscar Wilde, die Leute kennen den Preis von allem und den Wert von nichts. Und das ist da auch so. Hauptsache billig und, gut. Aber was ich gerade schon sagte, wenn Auftraggeber und Zuschauer das fressen, dann
richtig,
ist es halt dann so. Dann kann man nichts machen, dann gibt es keine Argumente mehr.
Das stimmt. Lass uns mal auf das Thema kommen, was mir jetzt natürlich rund um diesen Podcast ganz wichtig ist, Star Wars. Du hast einen Großteil der The Clone Wars Serie ja mit synchronisiert. Eigentlich fast, glaube ich, in jeder Folge warst du wahrscheinlich dabei. Du hast die Klone entsprechend gesprochen. Eine Frage hast du schon beantwortet. Du schaust dir nicht alles selbst an.
Nein.
Bist du aber trotzdem Star Wars Fan?
Ich war es mal, und dann, als ich mir das dann nicht mehr angucken konnte, habe ich so den Anschluss auch verloren.
Okay.
Also ich habe natürlich von den Clone Wars und The Bad Batch habe ich natürlich im Studio zwar mit einem ganz, ganz schlechten Bild, aber trotzdem eine Menge mitbekommen. Klar. Aber die ersten Star Wars, gut, da war ich ja noch jung und unschuldig, die fand ich schon toll. Klar.
Ja, das ist schon ein paar Jahre.
Ist schon ein bisschen her.
Das stimmt, ja. Cool, aber das heißt, du hast im Grunde aber so mit Disney, dann seitdem Disney es quasi übernommen hat, hast du das nicht mehr groß mitverfolgt.
Ich habe noch mal von den neueren, ich weiß aber alle nicht, wie die heißen, mit dieser Daisy, heißt die Daisy Ridley? Ich glaube.
Daisy Ridley.
Ridley, ja. Da habe ich mal einen gesehen oder sogar zwei und dann irgendwie nichts mehr.
Okay.
Vielleicht sind das auch die beiden letzten gewesen. Ich weiß es nicht.
Die drei letzten Filme, die im Kino kamen, waren Daisy Ridley, genau. Und dann kam ja serientechnisch eine ganze Menge.
Ah, ja.
Wurde ja dann.
Dann habe ich die beiden letzten noch gesehen und dann, was da so an Serien lief, habe ich gar nicht mehr gesehen. Klar, läuft ja auch bei Disney. Ich habe kein Abo für Disney.
Okay. Das kriegt man gar nicht so einfach, wenn man dafür für die mitarbeitet. Nee, okay.
Nein.
Hätte ja sein können.
Das wäre noch schöner.
Ja. Jetzt hast du in den Episodenfilmen 2 und 3, du hast in The Clone Wars, in Rebels und auch in The Bad Batch, hast du verschiedene Klone gesprochen. Wie bist du denn zu dieser Rolle gekommen? Also bist du da normal gecastet worden?
Das ging über Jango Fett. Den habe ich dann in einem der frühen Star Wars gesprochen.
Mhm. Episode 2,
Das weiß ich alles gar nicht. Dann wurde dann kam eben Boba Fett und dann kam die Clone Wars, diese Animationsgeschichte. Und ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust, Animation zu machen, weil mir das eigentlich keine große Freude macht. Und dann habe ich aber der Regisseur bekniet, komm, das musst du aber machen. Na, dann habe ich mich überreden lassen und hab's gemacht. Und dann hat sich das halt immer, am Anfang war das gar nicht so dolle. Und das wurde dann immer differenzierter und es kamen immer mehr Klone. Und dann war wirklich für mich auch die Herausforderung, die dann einen Riesenspaß gemacht hat, jedem einzelnen Klon irgendwie so eine kleine eigene Farbe zu verpassen, damit die sich unterscheiden. Klar, grundsätzlich sind sie alle gleich. Aber jeder hat so ein bisschen andere Persönlichkeit oder eine grundsätzlich andere Persönlichkeit. Das habe ich schon die ganzen Jahre versucht, immer wieder so hinzukriegen, dass die sich unterscheiden voneinander, dass da eben auch ein Dialog stattgefunden hat. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe nichts gehört.
Also ich glaube schon. Also.
Und bei The Bad Batch war es dann eben die Krönung. Erstmal die feste Truppe. Alle komplett anders und dann noch alle Klone, die da noch dazu kamen. Also das war schon eine Herausforderung. Mhm. Und insofern hat mich dann auch die Animation gar nicht mehr gestört, weil das einfach schauspielerisch eine Herausforderung war.
Okay, sehr cool. Aber jetzt hast du Jango Fett gesagt, also es ist ja Temuera Morrison, den du da gesprochen hast in Episode 2. Da nee, bist du zugekommen.
War das schon Temuera? Ja. Ach so, okay, da.
Genau.
Also ja, das war eine kleine Rolle, die hat er keiner ernst genommen. Das war einfach eine kleine Rolle und dann hat Kessler hat eine kleine Rolle in Star Wars gesprochen. Dass da sowas draus geworden ist, das wusste zu dem Zeitpunkt keiner.
Ja, klar, das ist
das richtig, konnte ja keiner ahnen.
Dass da so viel noch kommt. Ja. Das heißt aber, du hast ja gerade gesagt, du bist ein bisschen bekniet worden, dass du dann doch in den Animationssachen mitmachst. Das heißt, im Worst-Case-Szenario hätten wir heute vielleicht eine ganz andere deutsche Clone Wars-Synchronisation gehabt.
Wenn ich damals gesagt habe, nee, komm, lass mich mit dem Scheiß in Frieden. Mache ich nicht. Ja, dann wäre es anders gekommen, klar.
Sehr spannend. Jetzt hast du gerade auch einen Punkt angesprochen, diese unterschiedlichen Klone, unterschiedliche Persönlichkeiten. Hast du dich da irgendwie, also wie hast du das geschafft, da diese stimmlichen Individualitäten einzubauen? Und hast du dich ein bisschen am Original orientiert? Ich meine, Deep Red Baker hat ja das Original gesprochen.
Ja, genau. Der war da für mich so die Maßgabe. Ich konnte nicht alles genauso machen wie er. Ich habe dann meinen Weg gefunden, aber genau diese Richtung beibehalten, die er vorgegeben hat. Darum, das ist ja, ich habe ja letztlich ihn synchronisiert.
Irgendwie schon, ja, stimmt.
Also die grobe Marschrichtung war immer seine Vorgabe. Mhm. Ein paar Sachen musste ich anders machen, ein paar Sachen habe ich anders gemacht, aber halt immer so, dass ich die Rolle, die er vorgegeben hat, meines Erachtens nie verraten habe.
Mhm. Hast du ein Beispiel, an das du dich erinnerst, wo du sagst, da habe ich individuell für mich selber was gemacht oder da musste ich quasi als Martin was erfinden?
Wie hieß denn dieser Scharfschütze da?
Crosshair.
Crosshair, genau. Mit dem, der ist mir immer wieder entglitten. Da ist es mir ganz, ganz schwer gefallen. Und da habe ich dann gar nicht mehr an das Original gedacht, sondern eher so Richtung Kinski gedacht und dann so irgendwie so eine Mischung gemacht, weil der mir irgendwie immer abgehauen ist. Ich konnte den nicht greifen.
Mhm,
und das war so, wo ich dachte, verdammt nochmal, wie kriege ich den denn jetzt hin? Und dann ist das irgendwie so eine eigentümliche Mischung geworden, die sich von dem, was das Original gemacht hat, etwas unterschieden hat, aber naja.
Mhm. Aber ist sehr gut gelungen. Ich meine, das kann ich jetzt über alles behaupten oder über alle Klone behaupten. Ich, wie gesagt, bin halt einfach auch Fan dessen. Mhm. Und ich habe auch, du hast ja auch in Hörspielen zu Star Wars ja auch Klone gesprochen. Mhm. Und es ist halt immer wieder cool, wenn man merkt, es gibt trotzdem irgendwie in Nuancen Unterschiede, dass man einen Klon, selbst wenn man ihn nur hört, auch unterscheiden kann. Also ganz großen
Aspekt. Wenn das geklappt hat, wunderbar.
Für mich, ich meine, ich denke, die meisten erreicht, da draußen sehen das genauso.
Ja.
Hast du denn einen der Klone, der dir irgendwie besonders ans Herz gewachsen ist, wo du sagst,
das ist ja, jetzt weiß ich, wie er heißt. Wusste das nicht, dass er in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr wann, war den Klon, was war das noch? Sind die in so einer Klonfabrik aufgetaucht und da gab es so einen alten, armen Klon, so der Hausmeister da, der aussortiert wurde. Jetzt weiß ich, wie heißt das, war der 99.
Genau,
Und der war mir irgendwie so ans Herz gewachsen, weil er mir so leid getan hat. Und dann hat mir natürlich Tech einen ziemlichen Spaß gemacht, weil der natürlich meiner Stimme und meiner Art gar nicht entspricht. Musste ich immer so ein bisschen höher, schneller, das hat Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen.
Okay, 99 und Tech, siehst du? Also ich glaube, wahrscheinlich hätten jetzt viele gedacht, du sagst sowas wie Rex oder Cody oder sowas, weil das ja so auch die
Nein.
sind, die
durchgängig. Ja, aber Rex ist so eine solide Bank, die einfach durchgeht.
Ja, das stimmt.
Das ist ja überhaupt gar nicht schwierig. Mhm. Aber Tech war für mich schwierig, weil ich immer den wieder oben so rummachen musste.
Ja.
Und dieser 99 hat mir einfach so wahnsinnig leid getan. Wie so ein armer alter Hund, den man dann mal streicheln möchte. So.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ja, cool. Es haben sich ja im Laufe dieser zig Staffeln Clone Wars oder halt auch später The Bad Batch, haben sich ja diese Klone auch entwickelt, sie haben Persönlichkeiten dazu bekommen. Hast du denn diese Persönlichkeitsentwicklung überhaupt für dich wahrgenommen? Also ich sag mal, du stehst ja hinter Mikro, du hast ja nicht alles sehen können, auch manchmal nur Schnitte, kurze Schnitte.
Ja, aber Figuren sind im Laufe der Jahre immer differenzierter geworden, immer unterschiedlicher geworden. Also da haben sich die Entwickler echt schon, finde ich, große Mühe gegeben. Und es war wirklich sichtbar, spürbar, wie differenziert das dann letztlich alles geworden ist. Dass man wirklich vergessen hat, dass das Klone sind. Die haben sich dann wirklich so fundamental von der Persönlichkeit voneinander unterschieden. Also ich fand das sehr, sehr gelungen, was die da gemacht haben im Original.
Mhm. Absolut, absolut. Ja, und gerade auch in The Bad Batch, hast du ja gerade gesagt, auch da hast du dann diese fünf Klone, die sich ja auch irgendwie nicht nur optisch dann auch noch unterscheiden zu den anderen Klonen, also größtenteils, sondern auch ja irgendwie in ihrer Präsenz, in ihrer sprachlichen Präsenz. Aus Tech hast du jetzt gerade erwähnt, Wrecker ist ja halt
Wrecker war einfach stimmbandmörderisch, den habe ich auch immer an der Schluss der Aufnahmesession gepacken lassen, weil danach war ich erstmal heiser.
Ach ja, okay.
Ja, das und so, es ist schwierig, das geht nicht so.
Ja, verstehe
das an einem vorbei.
Ja, also das ist ja auch ganz spannend. Also das heißt, im Studio hast du halt wirklich, hast du Tag X gehabt, also montags war dann, keine Ahnung, Hunter, dienstags war Crossair und so, also hast du...
Aber das an einem Tag dann, also wir mussten immer die einzelnen Folgen fertig kriegen und dann haben wir mit einer, also die Rollen waren einzeln und dann haben wir die Rollen abgearbeitet und Wrecker eben immer am Schluss.
Okay. Ja, also
ich weiß nicht, glaube ich, hätte es nicht gepackt, in einem Take teilweise in drei oder vier Leute sofort reinzuschlüpfen. Das wäre schief gegangen.
Das glaube ich aber auch das sehr, sehr anstrengend. Also hast du es mal versucht?
Ja, ich habe es mal versucht für Spaß. Das kann man dann mal machen, wenn das so gerade Dialoge sind. Aber wenn da jetzt irgendwas passiert, ein bisschen Action ist und die sich natürlich dann auch überlappen, dann funktioniert das natürlich nicht.
Na gut, dann funktioniert es nicht, das ist klar.
Aber es ist schon auch fürs Gehirn, also für mein Gehirn, war das schon sehr sinnvoll, die Figuren einzeln zu sprechen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch, man hat ja auch manchmal so, stelle ich mir das vor, du gehst ja ins Studio und sagst, okay, jetzt kommen irgendwie Summe X an Takes für diesen Charakter und dann stellt man sich ja auch auf den so ein bisschen ein. Also es ist ja,
klar.
Das ist ja auch irgendwo dann die Kunst dahinter, gerade wenn man so viele differenzierte Charaktere spricht, so wie du sie jetzt sprichst in Star Wars, dass da irgendwie eine ganze Menge Arbeit auch persönlich dahinter steckt. Also ich finde das faszinierend. Weil ich sage, du oder dann auch die Bradley Baker im englischen Original, ihr habt da halt echt einen riesen Job gemacht. Also ich ziehe meinen Hut, weil das ist, glaube ich, nochmal anstrengender als viele andere Rollen. Ich meine, brüllen oder eine laute Rolle haben, eine Sache, aber dann wirklich für mehr als 20 verschiedene Klone, die ja namentlich dann auch irgendwie erwähnt werden, dann versuchen wir zu müssen, eine eigene Stimmfarbe zu kreieren oder zumindest einen Ton mehr zu bekommen. Spannend. Ja? Jetzt hat ja auch gerade The Bad Batch gezeigt, dass Star Wars hier auch deutlich düsterer mit den Klonen umgegangen ist und es auch ein bisschen eine tiefere Bedeutung für diese Klone irgendwie entwickelt hat. Das hast du ja mehr oder minder gerade auch so ein bisschen gesagt. Es hat sich aber, du hast das beim Sprechen auch so empfunden, also dass da auch diese Entwicklung in diese Richtung geht.
Ja, aber für mich war es halt immer nur Arbeit, die ich so gut wie möglich gemacht habe. Ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, ich war jetzt gerade auf der Comic-Con in Dortmund im letzten Jahr. Und wenn dann junge Leute kommen und sagen, Mensch, ich hätte ihre ganze Kindheit und Jugend begleitet, als Klon aus dieser Star Wars Welt. Das berührt mich schon sehr eigentümlich. Also das, da bin ich immer wieder sprachlos, was das dann auslöst und ausmachen kann.
Ja.
Wie soll ich das sagen? Wie nah man plötzlich dem Anführungszeichen dem Publikum kommen kann. Hätte ich nie für möglich gehalten. Weil, also das ich bin jemand im Grunde genommen jetzt mal ganz, ganz brutal gesagt, ich gehe ins Studio, mache meine Arbeit und gehe nach Hause. Und die Arbeit versuche ich so gut ich kann zu machen und dann war es das aber auch.
Ja.
Also ich nehme da so gut wie nie irgendwas mit. Es gibt durchaus mal.
Du kriegst was zurück.
Ja, ich krieg dann wahnsinnig viel zurück.
Ja.
Und bin dann teilweise auch wirklich ganz gerührt, was ich da so höre. Das ist schon irre, muss ich echt sagen.
Es ist ja schon, ja, wie du sagst, es ist irre, denke ich, auch eine coole Sache, wenn man halt nicht nur erkannt wird. Ich meine, ich glaube, mittlerweile sind wir auch in einer Zeit angekommen, wo die Synchronarbeit ja auch einen ganz anderen Stellenwert hatte, wie es noch vorher oder früher war, weil halt jetzt natürlich auch der ein oder andere Sprecher oder die Sprecherin ja vielleicht sich auch mal raustraut aus dem Studio, in Anführungsstrichen. Und dann, wie du jetzt sagst, letztes Jahr warst du dann in Dortmund auf der Comic-Con. Da war Tobias Meister, war, glaube ich, auch da.
Tobias auch da, ja.
Genau. Also das ist ja dann auch schön, wenn man nicht mehr nur die Stimmen hört, sondern auch die Gesichter dahinter sieht und dass man denen auch sagen kann, hey, deine Stimme hat mich begleitet. Ich meine, jetzt
ja,
hast du viele andere Filme noch gemacht. Ja.
Genau, da kriegt man aber plötzlich so die Wertschätzung kriegt man dann mit, die man auf der Bühne durch den Applaus bekommt, durchs Publikum. Wir reden ja eigentlich nur ins schwarze Loch und wenn keiner meckert, dann war's gut. So ungefähr. Wenn man dann plötzlich mitbekommt, ja, die Wertschätzung und wie das den Leuten gefallen hat, das ist schon, das tut schon gut, kann ich nicht anders sagen.
Ja. Hast du da einen besonderen Moment? Also ich meine, wo du sagst, an den erinnere ich mich ganz, ganz
ja, das,
besonders.
Das war jetzt bei dieser Comic-Con. Da
war dieser jetzt,
kam eine Mutter mit ihrem Sohn, wie alt wird er gewesen sein? 10, 12. Und er wollte eine Sprachnachricht haben. Dann habe ich ihm was Persönliches gesprochen als Captain Rex. Und neben mir stand meine, wir hatten alle so persönliche Assistenten, die das dann organisiert haben mit dem Bezahlen und dem ganzen Scheiß. Und dann hatte sich das, und ich habe immer gesagt, bitte anhören, Reklamationen werden entgegengenommen.
Okay.
Und dann ist der wirklich in die Knie gegangen und hat geheult vor Glück. Da war ich selber total baff. Mit sowas rechnet man ja nicht. Vor allen Dingen war es ja für mich es war ja für mich nicht anstrengend. Ich habe das so, aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, ja.
Und dann kommt so eine Reaktion, das berührt einen schon wirklich.
Ja.
Sehr.
Ja, wenn du dann auch, ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch den Namen des Kindes dann
auch
genannt. Und das ist ja nochmal auch eine ganz besondere Ebene, wenn dann der Charakter, also die Stimme des Charakters, den man auch so gern hat, dann plötzlich den eigenen Namen
nimmt. Ja, genau.
Das ist schon cool, ja. Glaube ich. Spannend, ja. Jetzt hast du ja neben Star Wars oder neben den Klonen, hast du ja auch weitere Rollen gesprochen. Du bist ja sehr vielschichtig oder in sehr vielen Sachen unterwegs. Zwei ganz bekannte Schauspieler, denen du deine Stimme leistest, ja Nicolas Cage und Vin Diesel, sind ja vom Typ her zwei komplett unterschiedliche Schauspieler mit unterschiedlichsten Rollen. Gibt es einen, den du lieber sprichst?
Naja, vom Sprechen her, natürlich Nicolas Cage, der ist so bekloppt, wie der ist. Das ist immer wieder eine Herausforderung, weil der Sachen macht, die sind so, wo ich mich frage, was macht der da? Wie kommt der da drauf? Das kann ich als Schauspieler gar nicht nachvollziehen, was der da treibt. Das ist natürlich, das ist von genial bis abgrundtief schlecht, ist ja die ganze Bandbreite bei dem da. Und seitdem er schuldenfrei ist, sind die fast alle richtig gut, muss ich sagen. Also wo er Dracula gespielt hat, da ist er ja sehr geprügelt worden als Overacting. Ich muss sagen, das war so brillant drüber. Irre, was der da gemacht hat.
Ja. Aber das merkst du für dich dann auch schon. Also dass du sagst, okay, guck mal, die Rollen werden auch wieder attraktiver oder.
Ja, im Moment habe ich das Gefühl, jetzt hat er seine Schulden bezahlt und jetzt macht er all das, was er seit seiner Kindheit mal spielen wollte. Mal ein Westernheld, mal schieß mich tot. Was hat er denn jetzt gemacht? Ein Western war das. Neulich hatte einen, wo ich dachte, was macht er denn jetzt? Hat er mit einer Stimme, die ich bei ihm noch nie gehört habe, auch so ein Western gemacht. Mal gucken, was er. Ja, Spider-Man kommt natürlich als nächstes. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird.
Sind
Also
wir sehr gespannt.
der Typ oder diesen Surfer da, wo er so am Rande des Wahnsinns lang tapert, wo ich auch nur dachte, ach guck mal, die Töne kennst du ja von mir noch, also kenne ich von mir nicht, von ihm auch nicht. Ist immer wieder was ganz Neues. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Vin Diesel ist Vin Diesel.
Jetzt bin ich
Bub,
Diesel, ja. Aber
geradeaus.
geht auch gleich die Stimme ein bisschen runter. Bin
Ja,
Diesel.
ja, ja, ja.
Eine besondere Rolle von beiden, wo du sagst, die hat mich herausgefordert. Also kannst du dich an eine spezielle erinnern?
Naja,
Oder
die Massive Talent fand ich, war wirklich eine
oh
Herausforderung,
ja.
zumal wir keine Zeit hatten.
Okay.
Das haben wir in München gemacht, als ich dann am nächsten, nach dem ersten Tag morgens im Hotel in den Spiegel geguckt habe, morgens dachte ich nur, ups, was ist denn jetzt los? Ich habe ausgesehen wie, weiß ich auch nicht, dachte, hoffentlich geht das alles wieder weg. Es war wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, das Resultat war dann auch gut. Für den Film haben wir dann auch einen Synchronpreis bekommen.
Ja.
Weil es war wirklich eine Herausforderung. Zumal er ja auch immer wieder so Reminiszenzen an die Vergangenheit da drin
Ja.
hatte. Also das war schon in der letzten Zeit die größte Herausforderung. Na, Dracula war auch nicht zu verachten.
Okay.
Da hatte ich eine Regisseurin, die war genauso pingelig, wie ich selber bin. Und ich glaube, es gab einen Laut, den habe ich, glaube ich, damit 20 Aufnahmen gebraucht, bis ich den hingekriegt habe. Einen
Ach
Laut.
ja, okay.
Weil das so entlegen war für mich, das musste ich irgendwie erstmal alles finden. Also
Das stimmt, ja.
er fordert mich immer wieder aufs Neue heraus mit Sachen, die ganz schräg sind.
Okay,
Bei dem
aber bei.
Longlegs, was er da gesungen hat, er kann ja singen, er kann es ja. Die Höhe habe ich leider überhaupt nicht hinbekommen und dann hieß es aber auch, nachdem ich mich abgemüht habe und es gar nicht mal so schlecht war, hieß es aber, nee, das muss alles vom Original genommen werden. Er kann sich nicht vorstellen, dass das im Synchron transportiert werden kann.
Also
Naja.
er selber,
Er
also.
selber, ja, das hat er weltweit
Ah.
über seine Agentur, war das eine
Ah,
Grundvoraussetzung, dass
spannend.
diese Sachen original geblieben sind.
Okay. Ist ja
Kann
auch
ich
spannend. Das
nachvollziehen, weil das war
ja.
wirklich toll, was er da gemacht hat.
Ja, das stimmt. Und bei Vin Diesel gibt es da die eine Rolle?
Ja, Riddick finde ich nach wie
Riddick, ja.
vor.
Ah,
Also
das ist
Fast
auch
and
cool.
Furious, ich bin halt nicht so ein Petrolhead. Fast and Furious ist nicht so meine Welt. Und es wurde ja auch immer absurder und der Sachschaden wurde immer größer. Und mit Lamborghini in der Arktis rumfahren, na ja, weiß ich auch nicht so richtig.
Ja, kann man kritisch betrachten, das stimmt,
Ja,
ja.
darum
Also
geht es ja nicht. Es ist
die,
halt Popcorn-Kino, par excellence,
ja,
ist ja klar.
absolut, absolut. Ja, spannend, siehst du, okay. Jetzt hast du ja wir haben vorhin kurz von Sam Fisher gesprochen, Splinter Cell, den du auch gesprochen hast. Also das heißt, du bist ja auch im Videospielsegment unterwegs, sprichst da ja auch ab und zu in verschiedenen Rollen. Was ist denn für dich so das, was dir am meisten Spaß macht? Kann man das überhaupt unterscheiden? Kannst du das für dich unterscheiden? Live-Action-Filme, animierte Serie oder Videospiele? Findest du da einen Unterschied? Oder Hörspiele vielleicht auch?
Ja, Hörspiel, manchmal, viele sind leider nicht gut, das mache ich auch nicht mehr, das macht mir keinen Spaß. Animation. Also ich bin nicht so ein, ich kann nicht so gut chargieren. Da gibt es Kollegen, die sind dann einfach brillant und die können das ganz toll. Ist nicht meine
Okay.
Stärke. Aber wenn so gerne immer wieder mal exaltierte Schauspieler. Ich bin zwar verschrien als cool, und dann staunen manchmal die Regisseure auch, das stimmt ja gar nicht, der ist ja gar nicht nur cool, der kann ja auch was anderes. Das reizt mich dann schon, weil es geht. Aber naja, in Deutschland ist halt auch das Schubladendenken im Fernsehen wie im Synchron natürlich ausgeprägt.
Ja,
Und
ich glaube, das
klar,
geht
ich
auch nicht
weiß
weg.
das auch, mit meiner Stimme kann ich natürlich nicht jede Rolle spielen, sprechen.
Ja, du
Das
kannst das
ist halt
wahrscheinlich
so.
weniger diesen, also du wirst wahrscheinlich dann eher so auf diese Action-Rollen,
Ja,
ich glaube, weil
natürlich,
man auch deine
klar.
Stimme mit diesen
Genau,
Charakter oder mit diesen
genau.
Schauspielern jetzt einfach
Ja,
verbindet, ja.
natürlich.
Ja, schwierig, schwierig dann.
Ja,
Aber
deshalb
gibt es eine
spreche
Rolle?
ich auch relativ wenig, weil einfach, ja, ist so.
Hm.
Manfred Lehmann ist Bruce Willis gewesen, ja, und ich habe So, da wird man dann festgenagelt. Ich kann das auch verstehen. Man hat natürlich auch als Zuschauer, man hat seine Hörgewohnheiten.
Klar,
Ich weiß ja noch, was
klar.
es für ein Bashing gab, als ich in Troja Brad Pitt gesprochen habe.
Oh, ja,
Auf
ich
Wunsch
erinnere
von
mich.
Wolfgang Petersen, ja.
Okay.
Klar, ist für die Leute völlig ungewohnt. Ich kann mich auch noch erinnern, als Gigi Hoffmann nicht mehr Sean Connery gesprochen hat. Dann war das erste Mal bei The Rock ein anderer da. Da haben wir noch
Ja.
zusammen im Studio gestanden. Und
Stimmt.
ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der klingt ja wirklich wie Sean Connery und der kriegt auch diesen S-Fehler im Grunde genommen hin. Also es war unglaublich rollendeckend, wenn man das Original im Kopf hat, im Ohr hat. Es hat ums
Ja.
Verrecken nicht gepasst, weil wir alle Gigi Hoffmann gewohnt sind.
Weil wir eine
Ja
deutsche
klar,
Stimme im Kopf haben.
natürlich.
Ja, klar, natürlich,
Klar.
ja. Das ist spannend, ja. Hast du denn schon mal in deiner gesamten Aufzeit irgendwie hinter Mikro gestanden und hast gesagt, oh, da würde ich jetzt gerne mal was verbessern oder das ist irgendwie nicht so, wie es sein soll, also dass sich was falsch angefühlt hat? Oder ist es Gesetz, was die Regie sagt? Also darfst du da als Sprecher auch was machen?
Nein, ich sage ziemlich oft, nee, lass mich nochmal machen. Das war noch nicht das, was ich wollte.
Okay.
Ja, da überstimme ich dann manchmal die Regie.
Okay, das heißt aber, du bist dann eher so derjenige, der diesen Selbstperfektionismus hat und sagt, ich würde es gerne nochmal machen oder lass mich nochmal machen. Aber gibt es irgendwie vielleicht auch mal eine Übersetzung, wo du sagst, das
Ja,
klingt jetzt gar nicht
natürlich,
passend?
natürlich. Also die Kunst des Dialogbuches ist eine Kunst, ist eine hohe Kunst. Und bei der Menge, die gemacht werden muss, wo sollen die denn alle herkommen? Also so viele richtig gute Autoren gibt es nicht. Also ändern wir natürlich viel im Atelier. Und es ist ja nun mal keine 1:1-Übersetzung. Das funktioniert ja nicht. Wir müssen ja, wie ein guter Übersetzer auch, das Umsetzen ins Deutsche und in den deutschen Sprachgebrauch und in den deutschen Satzbau und. Und da sind schon viele Korken, wo ich sage, nee, sorry, das sage ich nicht. Lass es mal in einer Text suchen, machen.
Das ist ja auch wichtig. Also ich hab so eine persönliche Anekdote von einem Hörbuch, was ich gehört habe, von damals ein Star Trek Hörbuch. Und da gab es eine Übersetzung. Also der hat es runtergelesen, wahrscheinlich weil man ihm gesagt hat, lese es einfach so runter. Und da
Ja.
wurde aus Data, also dem Druiden, den man aus The Next Generation kennt, wurde Data. Und
Ja,
ich
da
war
muss
komplett
man, das
irritiert.
finde ich fürchterlich, da muss man recherchieren, aber das auch beim Hörbuch ist es oft so, das wird auch stiefmütterlich behandelt. Ja, mach mal einfach. Da gibt es ja keine richtige Regie, nur einen Tonmeister, der aufpasst. Es ist keine Zeit da oder auch kein Wille da, sich richtig gründlich vorzubereiten. Gerade bei solchen Sachen, wo so ein festes Glossar besteht, so ein
Ja.
festes Vokabular für bestimmte Begriffe, das muss man recherchieren, sorry. Das geht
Ja,
nicht anders
das
bei so einer
stimmt, ja.
Produktion. Das ist ja ein ganz eigener Kosmos. Da müssen Leute ran, die sich damit auskennen.
Ja, das ist absolut richtig,
Ich
absolut
würde mir
richtig.
im
Also.
Leben nicht anmaßen, für Star Wars oder Ableger davon Regie machen zu wollen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Das sollen die machen, die das können, die das wissen.
Ja, ich glaube, Björn Schaller macht das auch ganz gut.
Björn ist
Also,
toll dabei, ja.
ja, also so was ich so mitbekomme, auch
Ja.
so von Kollegen bisher,
Ja,
ja,
ja.
er ist da tief drin, sehr
Ist
gut.
er, ist er, ja.
Jetzt haben wir vorhin ja schon mal drüber gesprochen, dass du gerne auch irgendwie mit Kollegen vorm Mikro oder hinter Mikro gestanden hast. Du hast jetzt nur gesagt, du hundertprozentig erinnern, wann das letzte Mal gewesen ist, kannst du dich nicht. Oder
Nee.
gab es kürzlich irgendeine.
Nee, in letzter Zeit schon gar nicht mehr. Überhaupt
Okay.
nicht.
Sehr
Wann habe ich
schade,
das letzte Mal
immer
mit jemandem vor dem Mikro gestanden? Oh Gott, das ist ja eher 20 Jahre her als 12. Ich
Ah,
weiß
okay.
es wirklich nicht.
Ja, okay. Das ist
Das ist
aber,
Ewigkeiten her.
es ist quasi einhergehend mit dem, was du ja gesagt hast. Es gibt halt diese Veränderungen und irgendwie mehrere Leute auf einmal im Studio zu haben, auch das ist
Ja, und es
schwierig
ist
dann.
dadurch, dass, also mit der Einführung der Digitaltechnik ist es auch, geht es teilweise gar nicht mehr anders, weil wie soll ich sagen, diese kleinen sprachlichen Unzulänglichkeiten, so ein Klacker bei wirklich oder sowas, das hat sich in das Grundrauschen vom Tonband, ist das nicht weiter aufgefallen. Durch die Digitaltechnik ist das dann plötzlich fast
Glasklar.
vergrößert worden. Und wenn man dann drei Leute vor dem Mikro hat, dann wird man wahnsinnig. Das klappt alles überhaupt nicht mehr. Dann sind die Mikros müssen wirklich fokussiert sein, weil einer von hier, einer von links, einer von rechts, einer steht da in der Mitte. Das funktioniert mit der Aufnahmetechnik heutzutage so gut wie gar nicht mehr.
Ja, ja,
und vom reinen Ablauf ist es schneller, muss man ganz klar sagen.
Klar. Ja, das stimmt schon. Ne? Du kannst halt viel mehr Takes dann an einem Tag durchbringen, klar, als dass du halt wirklich Szene für Szene machen musst. Ja, verstehe ich, ja. Du hast vorhin die Comic-Con angesprochen in Dortmund. Du bist öfter mal auf Conventions oder bist du da?
Selten, war das erste Mal? In den letzten Jahren hat sich das so mal ergeben, dass ich dann mal da war. Wo ich jetzt sagen muss, ich würde es auch wieder machen, weil dieser Kontakt zu denen, für die man es eigentlich macht, es freut die wahnsinnig, dann mal diejenigen zu sehen, deren Stimme die nur kennen. Und was ich vorhin schon sagte, für einen selber, es kann einem teilweise richtig gut tun, wie viel man da letztlich bewirken kann.
Ja, ja, ist es so. Also ich glaube, deine Arbeit, also jetzt gerade wirklich auf die Clone Wars bezogen oder auf Star Wars im Allgemeinen, ich glaube, deine Arbeit, natürlich auch die von den ganzen anderen Kollegen, aber du hast eine ganze Menge wirklich bewirkt. Also ich glaube, alleine wie viele Menschen ich kenne, die mit den Klonen einfach eine tiefe Verbindung, also du hast Tech angesprochen, also gerade Tech wird als Klon unglaublich bei unglaublich vielen auch wahrgenommen, weil er halt weil er so eine leichte Autismus-Ebene wohl mitbringt. Ja, ja. Und das ist halt etwas, was viele auch unglaublich toll finden, dass wir halt auch hier Varianzen auch wahrnehmen können. Also von daher, ich glaube, damit hast du wirklich der deutschen Hörern was Gutes getan. Aber das heißt, du wärst auch gewillt, wenn man jetzt sagen würde, hey Martin, wir haben hier eine Convention, hast du Lust? Und es passt in deinen Zeitplan, es passt in deinen Plan rein, wärst du auch offen für sowas?
Ja, natürlich, ja.
Sehr schön, ne, cool. Ja. So, wir kommen so langsam zum Abschluss, aber ich hätte noch ein großes Thema, was ja momentan nicht nur, also doch, die Synchronlandschaft, dich weiß ich nicht, musst du mir jetzt gleich nochmal sagen, aber die Synchronbranche sehr stark betrifft, das ist ja KI. Wir haben jetzt just aktuell die ganze Netflix-Thematik, dass Netflix da Knebelverträge in Anführungsstrichen aufsetzt. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich sie ja nicht kenne, aber das ist das, was ich gehört habe. Und da geht es ja darum, dass man sagt, hey, die KI soll lernen mit euren Stimmen und dann irgendwann das
übersetzt. Und unentgeltlich. Es soll alles so. Am besten noch ein bisschen billiger werden, aber alles nehmen, und damit die KI schnell lernt, damit wir ersetzt werden können. Unterm Strich ist es dann so. Das Riesenproblem ist, dass Netflix erstmal sagt, nö, kommt überhaupt nicht in Frage. Sehr viele Kollegen weigern sich gerade, das zu unterschreiben. Dann wird entweder umbesetzt, vielleicht finden sie jemanden, oder sie finden auch oft gar keinen, und dann stehen die Ateliers still. Freut weder Netflix noch die Synchronfirmen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Paragraph in den anderen europäischen Ländern gar nicht drin, weil die alle da sagen, kommt überhaupt nicht in die Tüte, da gibt's gar keine Diskussion. Und in Deutschland, wir haben es irgendwie versäumt, uns so zu organisieren, dass da alle an einem Strang ziehen. Schwierig. Ich sehe noch nicht, dass in den nächsten Jahren wir durch KI ersetzt werden können, weil das funktioniert immer nur faszinierend auf kurzer Strecke. Für 30 Sekunden, für eine Minute mal so ein kleiner Clip. Toll. Und wenn man sich das mal länger anhört, dann ist es einfach tot, töte am tötesten und unerträglich. Man kann ja gerade die Auswüchse bei YouTube beobachten oder sich anhören. Das ist ja zum Davonlaufen. Ist ja wirklich schlimm. Irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein, aber dann ist es sowieso eine KI-Entwicklung, die ganze Gesellschaften ins Wanken bringen wird, nicht nur unsere Branche.
Ja, ja.
Das ist eine ganz problematische Geschichte, finde ich.
Hast du denn schon mal so eigene KI-Satire, also so wird es ja mehr oder minder bei YouTube ganz oft genannt, von dir gehört?
Ja, da kursiert anscheinend irgend so ein Star Wars-Fan, der da was macht. Clone Wars-Fan, der da was macht. Ich zögere da, gegen den vorzugehen. Ich bin jetzt gerade gegen eine KI-Stimme vorgegangen, die haben mit meiner KI-Stimme Werbung gemacht auf Instagram.
Ach was.
Für ihre Firma. Manfred Lehmann ist auch gegen vorgegangen. Das war dann eher so eine Art Film aus der rechten Ecke. Da hat er dann keinen Spaß mehr verstanden, sehr zu Recht. Da hat zwar der Gegenanwalt nochmal Einspruch eingelegt. Aber dieser Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte, der ist, da gibt es ja gar kein Vertun. Das ist so.
Ja.
Ich habe mich mit denen, die das da gemacht haben, verglichen, weil mein Anwalt sagte, komm, das Persönlichkeitsrecht, musst du kein Grundsatzurteil mehr anstreben, das gibt es schon. Dann dachte ich mir, dann ist auch wurscht. Es ist halt alles, es ist alles noch in den Anfängen. Klar, da sind Milliarden investiert worden von den großen Tech-Firmen, die wollen natürlich irgendwann Resultate sehen, ganz klar. Die versuchen es mit aller Macht in den Markt zu drücken. Dieser chinesische Film, wo sich dann der Chef von dieser Firma hinstellt, wir sind im Original verpflichtet und besser als so geht es ja gar nicht, der war grauenhaft anzuhören. Also die lügen sich da alle noch in die Tasche und pfeifen im dunklen Keller. Und wir kriegen natürlich alle mittlerweile Angst, dass wir bald abgeschafft werden.
Ja.
Ich wage es nicht wirklich zu beurteilen, da kenne ich mich da auch technisch zu wenig aus, wie schnell die Entwicklung geht, aber naja, solange wir gute Arbeit machen. Nein, wirklich als Abschlusswort kann ich nur sagen, Sie können es versuchen und Sie werden es versuchen und solange die Konsumenten, die Zuschauer das alles hinnehmen, haben wir keine Chance. Wenn das Publikum sagt, wir wollen das nicht, die Abos kündigen, haufenweise, dann ist das ganz schnell wieder vom Tisch. Wie schnell ging denn das, dass Jimmy Kimmel, als Trump ihn rausgeworfen haben wollte, wieder seinen Job zurück hatte von Disney, als dann haufenweise Leute die Abos gekündigt haben? Das geht dann ganz schnell. Die eigentliche Macht liegt bei den Zuschauern, nicht bei uns. Wir können da nicht viel ausrichten. Wir können uns nur begrenzt wehren, können nur versuchen, Kompromisse zu erreichen. Dass die jetzt alle schon illegal ihre KIs füttern mit Daten unserer Sprache, unserer Texte, mit der gesamten Literatur, die zur Verfügung steht. Das ist alles illegal, aber sie machen es natürlich. Wie will man denn gegen einen amerikanischen Konzern als kleiner Scheißer vorgehen? Keine Chance.
Das ist richtig. Das heißt also, alle da draußen, die jetzt zuhören, ihr wisst, also, ihr seid die mit am längeren Hebel.
Nochmal der Appell wirklich an den Zuschauer, den Konsumenten, ihr habt die Macht. Nur ihr. Ihr könnt darüber entscheiden, ob wir durch KI ersetzt werden oder nicht.
Entsetzt ist auch entsetzt, nicht ganz falsch. Ja. wenn sie so schlecht sind,
dann
sind
wir auch Fehlleiste, genau. Hoffen wir, dass ihr alle entsetzt seid, dass wir ersetzt worden sind.
Ja, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Und kündigt also, die Abos. Ja.
Genau. Jetzt ist KI, wie gesagt, natürlich dieses große Thema. Ich denke, da haben wir jetzt deine Meinung gehört. Das ist also vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch gar nicht einfach. Es gibt ja auch Petitionen, die schon dagegen gehen.
Ja.
Also Bernd Egger hat da ein bisschen größer Werbung für gemacht. Habe ich auch unterschrieben, ganz schnell, weil ich finde sowas einfach, also das zu nehmen, was wir in Deutschland so gut können, das ist ja auch die deutsche Synchronarbeit, ist ja eine der besten der Welt.
Ja, ja.
Das wäre einfach eine Vollkatastrophe. Aber gut, wie gesagt, der Konsument.
Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Wir werden auch sehen, wie sich jetzt der Streit mit Netflix entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich hoffe, dass die Kollegen noch eine Zeit lang durchhalten. Es geht natürlich dann ans Eingemachte, ist ja klar.
Das stimmt.
Gut, Dennis, wir müssen zum Schluss kommen.
Ja,
ich
genau.
Ich habe meinen nächsten Termin, den kriege ich jetzt knapp.
Das machen wir auf jeden Fall auch. Jetzt kommen wir zum Schluss, genau. Vielleicht ein letzter Satz. Gibt es noch irgendwas, worauf wir uns freuen können, worüber du schon sprechen darfst?
Es sind nur Andeutungen gefallen. Ich darf im Moment noch über gar nichts sprechen. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt The Pitt, Buch und Regie gemacht. Ich habe noch nie eine Krankenhaus-Serie gemacht. Ich habe damals in Emergency Room gesprochen. So eine Serie habe ich im Fernsehen noch nicht gesehen.
Sehr spannend.
The Pitt ist einfach nur gut. Toll gemacht. Toll. Da haben die, wirklich, die Amis haben das wirklich toll hinbekommen. Wirklich toll.
Sehr gut.
Und wo ich selber spreche, weiß ich noch nicht.
Wir werden es hören, ganz sicher. Martin, dann ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminplan ist eng. Und ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren, dann schaut doch mal in die Shownotes, dann findet ihr noch ein paar weitere Links, die relevant sind, vielleicht auch zur Petition gegen die KI-Stimmen.
Genau, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich komme gerne nochmal vorbei.
Das ist doch mal ein Angebot. Sehr, sehr schön. Cool. Martin, dann danke ich dir. Ich beende diese Folge oder dieses Format wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Immer.
Alles klar. Danke dir.
Super.
Ciao, Dennis. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.